Sie hören einen Predigt-Podcast der Reformierten Kirche im solothurnischen Leimental. Mein Name ist Pfarrer Stefan Berg und ich freue mich sehr, dass Sie den Weg auf unserer Homepage gefunden haben. Die Predigt, die Sie nun hören werden, ist die Predigt zum 1. November 2020 zum Reformationssonntag. Liebe Gemeinde, wer von euch ist reformiert? Und wer von euch könnte sagen, woher er oder sie das weiß oder woran man das merkt? Aber Achtung, ich will da mehr hören als einen Hinweis auf die Kirchensteuer oder auf den Absender der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung. Also, woher wisst ihr, dass ihr reformiert seid? Was zeichnet euch als Reformierte aus? Könnt ihr das in Worte fassen? Aber keine Angst, ich werde hier keine Sonntagsschule mit euch durchführen. Puh, Glück gehabt, denkt ihr jetzt vielleicht. Und diese Erleichterung ist vielleicht etwas, das viele betrifft. Es fällt uns Schweizer Reformierten nämlich nicht leicht, etwas zu unserer konfessionellen Identität zu sagen, sie zu begründen und inhaltlich zu erläutern. Warum ist das für uns so schwer? Das Problem lässt sich etwas klarer fassen, wenn man sich vergegenwärtigt, was eigentlich der Begriff Identität meint. Wenn wir von unserer Identität sprechen, dann meinen wir ja die Summe dessen, wodurch wir uns auszeichnen. Das, was wir uns an Eigenschaften und Fähigkeiten zuschreiben. Das, was wir als unsere Geschichte erzählen. Das, was wir für unsere Zukunft halten. All das, was wir in positiver Weise über uns sagen können und sagen wollen. Aber neben dieser positiven Seite läuft immer auch eine negative mit. Wenn wir positiv etwas über unsere Identität sagen, dann wird unweigerlich immer auch etwas dazu gesagt, was wir nicht sind und wie wir nicht sind. Wenn wir unsere Identität explizit machen, dann setzen wir damit immer auch eine Unterscheidung gegenüber anderen und grenzen uns von ihnen ab. Ich bin so und nicht anders. Ich vermute, dass die Schwierigkeiten, unsere Identität zu benennen, damit zusammenhängen. Es wäre ja okay, sagen zu können, wer man ist und woran man glaubt, aber es wird uns unangenehm, wenn wir uns von anderen, ihrem Glauben oder ihrer Weltanschauung abgrenzen und diese damit zurückweisen sollen. Aber woher kommt das nun wieder? Gehen wir einmal gedanklich zurück an die Wurzeln unserer Identität. Damals, vor gut 500 Jahren, zur Zeit der Reformatoren, da konnten wir Reformierten das alles noch recht gut. Wir konnten sagen, wie wir sind und wie wir nicht sind. Wir Reformierte orientieren uns am Wort Gottes, wie wir es selbst in der Bibel lesen können. Und wir orientieren uns nicht an menschlichen Autoritäten und Institutionen. Wir Reformierten setzen unser Vertrauen allein auf Jesus Christus und Gottes unverdiente Gnade. Und wir verlassen uns nicht darauf, Gott mit unseren Möglichkeiten von uns überzeugen zu können. Und wir Reformierten bemühen uns darum, dass Gott unser Leben bis ins Innerste durchdringt und heiligt. Und wir wollen es nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen und äußerlichen Handlungen belassen. Kurz, wir sind reformiert und nicht katholisch. Und anderes sind wir auch nicht. Wie geht es euch damit? Wenn ich das so formuliere und die Abgrenzung von der katholischen Kirche betone, dann fühlt sich das etwas verboten und inkorrekt an. Für die Reformationszeit war das aber ein entscheidender Punkt. Man war reformiert, weil man nicht katholisch ist. Aber heute, dass es mit dieser Abgrenzung nicht getan ist, heute, das hat viele Gründe. Der wichtigste ist, dass wir eine leidvolle Geschichte haben mit den negativen Abgrenzungen. Die blutigen Kriege zwischen den Konfessionen haben uns zurückhaltend damit gemacht, unsere Identität auf Kosten anderer zu formulieren. Noch 1847 gab es mit dem Sonderbundskrieg hierzulande einen Bürgerkrieg zwischen den Reformierten und dem katholischen Lager. Dass wir unsere konfessionelle Identität heute so sehr zurücknehmen und auf den privaten und privatesten Bereich beschränken, das hat damit zu tun, dass wir gelernt haben, solchen Konflikten frühzeitig auszuweichen. Es ist diese liberale Haltung, die uns in diesem kleinräumigen Land langfristig ein weitgehend konfliktfreies Zusammenleben ermöglicht hat. Und ich kenne einige gemischt konfessionelle Paare, die das auch in ihrer Ehe so pflegen. Sie klammern religiöse Fragen erfolgreich aus und können auf diese Weise gut zusammenleben. So gesehen ist es eine Errungenschaft, dass dies möglich geworden ist und wir tolerant miteinander in einer Gesellschaft leben können. Doch bringt diese Erfolgsgeschichte eben auch einen Schatten mit sich. Man spricht nicht mehr über den Glauben, man klammert ihn aus und schweigt zu diesen Themen. Und dann kommen noch die anderen Entwicklungen dazu, die Religionskritik der Aufklärung beispielsweise, die davon ausgeht, dass Religion eine irrationale und bestenfalls emotionale Sache sei, über die sowieso kein vernünftiges Gespräch möglich ist. Tja, wer getraut sich unter diesen Umständen noch etwas über den eigenen Glauben zu sagen? Wer ist souverän genug, um kontroverse Debatten in Glaubensfragen konstruktiv führen zu können? Und so stellt sich eine gewisse Unsicherheit ein. Im persönlichen Gespräch mit einem Nachbarn anderer Konfession, in der Diskussion mit den eigenen Kindern, die der Kirche fernstehen, aber auch in der Begegnung mit einer Bekannten, die einer Freikirche nahesteht. Dann schweigen wir Reformierten gerne über unsere Identität und lassen die anderen umso lauter sprechen. Unser Schweigen mag uns zu verträglichen Nachbarn und vorbildlichen Bürgerinnen machen, aber werden wir damit auch dem Glauben gerecht? Es war schon immer einfacher zu schweigen. Ja, es gab Zeiten, in denen es nicht nur der bequemere, sondern auch der deutlich weniger gefährliche Weg war. Das war gewiss zu Zeiten der Reformatoren so, als man schnell als Ketzer auf dem Scheiterhaufen landen konnte. Und es gibt auch heute Länder, wo es Risiken birgt, laut über seinen Glauben zu sprechen. Und man muss dazu nicht mal in ferne Weltgegenden reisen. Soll man sich nach den jüngsten Ereignissen in Frankreich noch trauen, in der Pariser Metro laut über seinen Glauben zu sprechen? Doch was erwarten wir eigentlich? Das Schweigen war schließlich schon zur Zeit Jesu die bequemere und sichere Option. Entsprechend finden sich in den Evangelien einige Texte, in denen Jesus mit seinen Jüngern über drohende Gefahren und das Thema Schweigen spricht. So auch in unserem Predigttext. Der Predigttext für den heutigen Reformationssonntag findet sich im 10. Kapitel des Matthäusevangeliums in den Versen 26 fortfolgende. Diese Passage gehört zu einer Rede, mit der Jesus seine Jünger aussendet und auf künftige Verfolgungen vorbereitet. Jesus sagt darin: Habt keine Angst vor Menschen. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht sichtbar wird, und es gibt nichts Geheimes, das nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln anvertraue, das sagt am hellen Tag weiter, und was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft von den Dächern. Und Jesus fährt ein paar Verse später fort: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber nicht kennen will vor den Menschen, den will ich auch nicht kennen vor meinem Vater im Himmel. Ich möchte aus diesem Wort nur einen Aspekt herausgreifen, das sich zu Jesus bekennen. Das finde ich besonders wichtig, weil dies sonst nur vor allem in Freikirchen zur Sprache kommt und bei uns in der Landeskirche gerne etwas verschämt darüber hinweggegangen wird. Sich zu Jesus bekennen. Die Formulierung wirkt auf viele abschreckend. Doch das kann eigentlich nicht sein. Das, worum es geht, ist zu wichtig und zu wertvoll, um es den Freikirchen allein zu überlassen. Auch wir Landeskirchliche müssten an diesem Punkt sprachfähig bleiben oder es wieder werden. Denn ansonsten passiert genau das, wovon am Beginn die Rede war. Wir Reformierte schweigen, weil wir nicht wissen, wie wir darüber reden sollen. Brechen wir also das Schweigen und brechen wir die Sache erst einmal etwas herunter. Das ist nötig, denn die Rede Jesu rührt an einer großen Sache am jüngsten Gericht. Die Ansage ist: Wenn wir uns auf Erden nicht zu Jesus bekennen, dann wird sich Jesus auch nicht vor Gott im himmlischen Gericht zu uns bekennen, wenn dort unser Fall verhandelt wird. Es wird also das Bild eines Gerichtsverfahrens gezeichnet, in dem über unser Leben als Ganzes abgerechnet wird. Jesus wird dabei eine vermittelnde Rolle zugeschrieben, ein freundschaftlicher Zeuge oder Advokat, der bereit ist, uns zu entlasten und zu unseren Gunsten das Wort zu ergreifen. Ohne ihn hätten wir es schwer in dieser Verhandlung, denn wir hätten niemand, der für uns bürgen könnte. Das ist das Rahmensetting. Und in unserer Passage geht es dann genau genommen um eine Art Deal. Jesus ist bereit, für uns vor dem himmlischen Gericht einzutreten, aber er erwartet von uns, dass umgekehrt wir hier in der Welt für ihn eintreten und als Zeugen und Advokaten für seine Sache einstehen. Dort können wir auf ihn zählen, wenn er hier auf uns zählen kann. Diesen Deal kann man eigentlich nachvollziehen. Aber es stellt sich das Problem, dass wir mit dieser Gerichtsvorstellung als solcher heute unsere liebe Mühe haben. Können wir daran glauben, dass das am Ende der Zeit tatsächlich geschehen wird? Wie sollen wir uns das vorstellen? Ich denke, es ist gar nicht nötig, sich lange mit diesen Fragen aufzuhalten. Ansonsten besteht nämlich das Problem, dass wir vor lauter Nachdenken über das Ende der Zeit das vergessen, worauf es eigentlich ankommt. Nämlich unser Leben hier und jetzt, die Frage, was wir daraus machen. Ich denke, das Bild vom Gericht am Ende der Zeit soll uns in erster Linie eine Hilfe sein, um uns vorstellen zu können, was wir hier tun und wie wir uns jetzt verhalten sollen. Nämlich so, dass wir in einem künftigen Gericht bestehen könnten. Das Bild vom Gericht wird in der Bibel meines Erachtens weniger darum erzählt, um uns etwas über die Zukunft zu offenbaren, als vielmehr darum, uns Orientierung darüber zu geben, mit welcher Haltung wir im Hier und Heute leben sollen. Auf unser Thema angewandt heißt dies, wir sollen uns hier und jetzt so zu Jesus bekennen, als wären wir darauf angewiesen, dass er sich einst vor dem himmlischen Richter zu uns bekennt. Wenn wir uns das so vorstellen und uns entsprechend verhalten, dann haben wir von selbst die richtige Haltung. Uns hier und jetzt zu dieser Haltung zu motivieren, darauf zielt dieses Bild. Ist es denn eine Zumutung, auf diese Haltung so zu drängen? Ist das zu viel von uns verlangt? Ich möchte zwei Gründe nennen, warum das nicht der Fall ist. Der erste zielt darauf, unsere negativen Assoziationen beim Thema Bekenntnis zu korrigieren. Wenn man heute die Aufforderung hört, sich zu Jesus zu bekennen, dann tönt das für viele moderne Menschen so, als sei dies eine Anweisung, eine mythische Figur ins eigene Leben zu integrieren, verbunden mit rigiden ethischen Forderungen und radikalen Modellen des Zusammenlebens. Okay, über die Forderungen müsste man nochmal im Einzelnen reden. Aber wer ist denn dieser Jesus Christus? Zu wem bekenne ich mich denn da genau, wenn ich mich zu ihm bekenne? Wenn ich das tue, dann bekenne ich mich nicht zu einer mythischen Figur, sondern zur fleischgewordenen Liebe Gottes zu uns Menschen. Eine bedingungslose Liebe, die bereit ist, alles für die Rettung und Heilung zu tun. Eine Liebe, die alle Grenzen überschreiten will, um uns wirkliche Freiheit zu schenken. Ist es eine Zumutung, sich dazu zu bekennen? Ist es eine Zumutung, sein Leben von der Wirklichkeit dieser Liebe verändern zu lassen, sodass dies auch für andere höher und sichtbar wird? Denn auch das heißt bekennen. Die Wirklichkeit dieser Liebe an meinem Leben sicht- und hörbar machen, sodass andere etwas davon mitbekommen. Ich denke, das ist keine Zumutung, sondern etwas sehr Wertvolles, das unserem Leben und Zusammenleben eine ungeahnte Freiheit eröffnen kann. Der zweite Grund, warum das Bekennen keine Zumutung ist, knüpft unmittelbar an das Gesagte an und führt zugleich zum Anfang dieser Predigt zurück. Wenn wir unser Leben von dieser Liebe ergreifen lassen und dies für andere sicht- und vor allem hörbar machen, dann fangen wir unweigerlich an, über uns und unseren Glauben zu sprechen. Und wenn wir zu sprechen beginnen, dann überwinden wir unser reformiertes Schweigen und entwickeln wieder eine greifbare Identität. Und diese Identität ist dann von der Liebe getragen, und das auch noch dann, wenn in unserer Identität das zur Geltung kommt, worin wir uns von anderen unterscheiden. Diese Überwindung des Schweigens aber ist so wichtig. In der Philosophie und Soziologie wird immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Identität immer etwas ist, das durch die Sprache und das Sprechen vermittelt wird. Wenn wir also immer nur schweigen, dann können wir niemals eine Identität halten oder ausbilden. So gesehen ist die Aufforderung Jesu, dass wir uns zu ihm bekennen, nicht einfach eine Ermahnung zur Loyalität, sondern auch eine Ermutigung dazu, das Schweigen zu überwinden, vom eigenen Glauben vor anderen zu sprechen und so der eigenen Identität Ausdruck zu verleihen. Das muss nicht perfekt geraten und darf sich auch mal waghalsig anfühlen. Und das darf auch mal gründlich misslingen. Ja, es kann sogar sein, dass wir an diesem Anspruch kläglich scheitern und uns das Bekennen nicht gelingt, aus Bequemlichkeit oder Angst. Die Evangelien selbst erzählen ja von diesem Scheitern. Der Jünger Petrus bekam Angst und verleugnete Jesus nach dessen Gefangennahme. Dennoch gilt Petrus uns heute als Apostel, also einer der ersten Sendboten Jesu und sogar als Fels, auf dem die Kirche errichtet werden kann. Gerade an einer Figur wie dem Petrus wird also klar, was es heißt, sich zu Jesus Christus als der fleischgewordenen Liebe Gottes zu bekennen, dass auch wir in unserem Scheitern und Misslingen des Bekennens von dieser Liebe ergriffen und gehalten sind. So kann sogar noch das Scheitern des Bekennens ein Bekenntnis darüber ablegen, wie groß und wie mächtig diese Liebe ist. Amen.